In der 33. Folge von Korvals Podcast, die Drittliga-Akustik, ist alles ein bisschen anders. Was genau das ist, einfach dranbleiben. Und damit herzlich willkommen zur 33. Folge von Korvals Podcast, die Drittliga-Akustik. Jetzt wird es da draußen wahrscheinlich einige geben, die sich denken, irgendwas ist anders. Und ja, sehr gut aufgepasst. Es geht nämlich darum, der Produzent vom Podcast hat sich gerührt und hat gesagt, der Korval hat das jetzt ein Jahr lang so schlecht gemacht in 32 Folgen, ja, dass das jetzt wer anderer machen soll. Ich habe das jetzt interimistisch übernommen und schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Nein, das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Anlässlich des ersten Geburtstags von Korvals Podcast hat sich der Gastgeber dazu entschlossen, die Fronten zu wechseln und quasi auf die andere Seite des Aufnahmetisches zu switchen. Er sitzt jetzt gegenüber von mir. Korval, herzlich willkommen bei Korvals Podcast.
Danke, Töppi, mal für die Einladung. Töppi, aber um das richtig zu stellen, weißt du noch, wann die Idee gekommen ist?
Wann die Idee gekommen ist?
Weil diese von dir kommen eigentlich.
Dass wir die Rollen tauschen, oder
genau.
Was?
Genau.
Ja, ich glaube, da waren wir im Volksgarten, oder?
Richtig.
Richtig. Ja, stimmt, das ist schon eine Weile her. Es war im Sommer, glaube ich, voriges Jahr, wo wir so weit gedacht haben.
Genau, der Einstand vom SV Schwächert.
Genau, richtig.
Ja. Die mich ja dann ein bisschen aufgefangen haben, aber dazu werden wir später nochmal kommen.
Richtig, genau, das machen wir ganz sicher. Also das, was ich vorher gesagt habe, dass der Korval das so unglaublich schlecht macht, nur fürs Protokoll, das war absoluter Blödsinn und einfach nur ein depperter Schmäh von mir. Der Korval macht es natürlich hervorragend und an der Stelle möchte ich dir auch gratulieren zu einem Jahr Podcast, ein Jahr Korvals Podcast, die Drittliga-Akustik. Du machst es wirklich super, mir taugt es voll, hören wir jede Folge an. Und auch danke für dein Vertrauen, dass ich heute diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen darf, dich zu interviewen, dass deine Fans einmal dich kennenlernen und nicht immer nur deine Interviewpartner, die du dir so einladest.
Meine Fans sind super, ja. Das ist ja, ein relativ kleines Publikum, aber ich glaube, jeder, der mir folgt auf Instagram, hört sich auch gerne an und soll auch hoffentlich so bleiben. Heute ist der 12.03.2025. Töppi, was war genau vor einem Jahr heute?
Ich sage, du wirst interviewt und fängst zum Fragen stellen an. Das ist überhaupt das allerärgste Mal.
Ich tue mir noch ein bisschen schwer im Rollentausch.
Ja, das kriegen wir schon hin jetzt in den nächsten Minuten. Ja, wir haben vorher schon drüber geredet. Wir können es ja verraten. Heute genau vor einem Jahr haben wir zwei die allererste Folge aufgenommen. Nur warst du halt der Gastgeber und ich war halt dein erster Gast. Also genau auf den Tag genau ein Jahr, wir nehmen heute eben am 12.03. auf und am 12.03.24. Haben wir sogar an gleicher Ort und Stelle wie jetzt, im dritten Wiener Gemeindebezirk, haben wir die allererste Folge aufgenommen.
Richtig.
Gut, wir beginnen einmal mit Korven Ausneck privat. Wo bist du aufgewachsen? Wie bist du zum Fußball gekommen? Wie bist du groß geworden? Erzähl einmal ein bisschen was.
Aufgewachsen bin ich im dritten Wiener Gemeindebezirk, im Ambergpark, jetzt bekannt bei den Jungen als Alaba Park. Der Bunker vom Weltkrieg wird jetzt geschmückt von einem Graffiti von David Alaba. Ich glaube, sie hat einen Begriff, dieser Park mittlerweile. Da bin ich aufgewachsen, ich bin behütet aufgewachsen. Zum Fußballspielen bin ich tatsächlich gekommen, eigentlich über den Papa, der mit mir als kleiner Bub immer im Käfig war und Fußball gespielt hat. So bin ich eigentlich zum Kicken gekommen.
Okay, cool. Ja, den dritten Bezirk, der sagt mir auch einiges. Da bin ich auch teilweise aufgewachsen, wie man, wer so nicht gehört hat, in der ersten Folge gerne nachhören kann. Wie warst du in der Schule?
Töppi, war meinst du im Gymnasium, in der Volksschule?
Du, eigentlich die ganze Zeit über, so von klein auf. Wie hat sich das entwickelt bei dir, die schulische Laufbahn?
Ja, das Lustige ist eigentlich, Töppi, in der Volksschule war ich schon oft, aber auch oft abwesend. Es hat den Grund gehabt. Nein, es hat einen anderen Grund als wie später. Ich habe damals bei Rapid gespielt, wo ich zum Kick noch angefangen habe. Mit 5 war ich davor kurz bei Stadlau, aber meinen ersten Spielerpass habe ich gehabt bei Rapid. Und ich bin ja, was die wenigsten wissen, bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr auch Skifahrer gewesen und habe mich dann entscheiden müssen. Und deshalb hat mein Tag, vor allem im Winter, ausgeschaut, Kurzschule, dann am Semmering zum Training und dann zu Rapid am Abend zum Training. Also ich habe viel, viel, viel im Auto gelernt und ja, da hat es mich dann nicht aufgestellt im Gymnasium.
Okay. Also andere Prioritäten quasi gegeben.
Ja, richtig. Der Papa war mit mir viel unterwegs, aber da werde ich mir auch immer dankbar sein, muss ich sagen.
Ja, aber das ist ganz interessant, weil das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Das hätte ich ja wahrscheinlich nicht recherchieren können im Vorhinein, dass du auch Skifahrer warst. Warum hast du dich dann für Fußball entschieden?
Na, es war dann so, dass ich mit im Wechsel zu Admira war das. Mit 12, 13 haben wir sich dann entscheiden müssen, eben, was machst du professionell, das Skifahren oder das Fußballspielen. War in der Maroltinger Gasse in der Schule. Ja, und während der Schulzeit bin ich dann zu Admira gewechselt. Hat das Fußballspielen schon Priorität gehabt. Aber in der Maroltinger Gasse darfst du nur sein als Fußballer, wenn du bei Rapid spielst. Und weil ich da damals, das traue ich mich zu behaupten, zu sagen, ja, mit einer der Besten in Österreich war im Skifahren, habe ich genug Punkte gehabt, dass ich dann in die Maroltinger Gasse als Skifahrer gegangen bin. Und dann aber in der Schülerliga gespielt habe, Fußball, für Rapid. Also es war ganz interessant, aber ich habe mich eben entscheiden müssen, dann in der kurz vor der Akademie, was ich weiter machen will. Und das war für mich immer ganz klar, dass ich im Fußball forcieren möchte.
Na, schon sehr, sehr interessant. Ich glaube, das ist nicht alltäglich. Ich kenne einen Fußballer, das ist der Bastian Schweinsteiger, der sich auch entscheiden hat müssen. Das sieht man in seinen ganzen Dokus, aber der ist halt auch in einer anderen Umgebung aufgewachsen, wie du jetzt da in der, mitten in der Stadt eigentlich. Ne?
Deshalb bin ich auch gefahren für einen Skiverein Bad Vöslau in Niederösterreich, weil als Wiener hast du halt ganz, ganz wenig Ansehen gehabt.
Denkst du manchmal noch nach, was passieren hätte können oder wie die Skikarriere hätte verlaufen können, weil du gesagt hast, du warst der Beste in deinem Jahrgang und dass das eigentlich ein relativ vielversprechendes Talent war, das da in dir gesteckt ist?
Der Beste würde ich jetzt nicht sagen. Ich war mit einer der Besten, bis dann meine gleichaltrigen Skikollegen oder Gegner, wie man so schön sagt, zum Wachsen angefangen haben, ich aber nicht. Und dann hat sich dann ein bisschen die Streu vom Weizen getrennt, aber oder bis zu meinem 12., 13. Geburtstag war ich schon richtig gut dabei, glaube ich. Aber ich denke gar nicht mehr drüber nach. Allein die Strapazen. Habe ich mal kurz die Skihauptschule in Lilienfeld angeschaut. Dorfmeister, Skihauptschule. Aber da war für mich schnell klar, das hat keine Zukunft für mich. Ja.
Also die Liebe zum Fußball größer und die Aussicht auf eine erfolgreiche Karriere wahrscheinlich dann im Endeffekt auch.
Ja, definitiv.
Okay. Na gut, dann kommen wir einmal zum Fußball, zu deiner sportlichen Karriere. Du hast das ja schon kurz erwähnt. Du hast bei Rapid begonnen. Dann bist du in der Jugend relativ früh zu Admira gewechselt und aus dir ist ein gestandener Regionalliga-Kicker eigentlich geworden, der jetzt schon sehr lange auch dabei ist. Möchte kurz deine Stationen in der RLO, deine bisherigen Stationen, du bist ja noch mehr oder weniger ein junger Bub, kurz aufzählen. Also du hast bei den Admira Juniors begonnen, bist dort aus der Akademie quasi raufgekommen zur zweiten Mannschaft, dann warst du beim Wiener Sportclub, FC Machfeld, ein ganz kurzes Intermezzo bei Siegendorf, das werden wir dann kurz später noch besprechen. Und jetzt aktuell seit Winter bei Dreiskirchen. Du hast debütiert am 27.09.2016 für die Admira Juniors gegen die St. Pölten Juniors damals noch. Die waren damals noch in der Ostliga. Du warst damals 16 Jahre alt, hattest einen 3-Minuten Kurzeinsatz. Und der zweite Einsatz war dann am 23.03.2018, also 1,5 Jahre später. Warum hat das so lange gedauert?
Also mit 16 habe ich debütiert, das stimmt, gegen St. Pölten. Trainer damals Thomas Darasch, der extrem viel von mir gehalten hat, haben wir dann auch ein, ja, muss man so sagen, Zuckerl gegeben und haben einen Einsatz gegeben in der Regionalliga Ost. Kurz darauf war er weg und dann ist eben das klassische Schema wieder losgegangen mit U18. Spielen, oben trainieren. Meistens habe ich aber unten gespielt, muss man sagen. Da waren andere, die dann früher zu dem Amateur hochkommen sind als ich. Aber ja, der Thomas Darasch war auf alle Fälle ein großer Förderer von mir damals und haben mir da die Chance gegeben.
Das bedeutet aber jetzt keine Verletzung im Spiel oder so, sowas, sondern du warst einfach nur ein Pendler zwischen U18 und zweiter Mannschaft und hast halt unten immer gespielt sozusagen.
Ja, genau.
Okay,
ja.
Verstehe. Naja, so schlecht war es in der U18 nicht, weil 2018 hat es ja, glaube ich, schon ein definitiver Karriere-Highlight für dich gegeben in deiner bisherigen noch jungen Karriere. Du bist mit der U18 von Admira Meister in der ÖFB-Jugendliga geworden. Da waren Teamkollegen dabei, wie zum Beispiel, ich habe jetzt nur einen Auszug rausgeschrieben, Emanuel Aivou, Julian Buchter, Pascal Bettlach, Marco Hausiel, Robin Lienhardt, Noah Lederer, Philipp Cucic. Und das ist jetzt nur ein kleiner Auszug von den Spielern, mit denen du da den Meistertitel feiern durftest. Es sind auch einige dabei, die dann später in der Regionalliga und weiter oben Fuß gefasst haben. Also richtig gute Kicker. 22 Spiele, 17 Siege, 3 Unentschieden, 2 Niederlagen. Beide gegen Sturm übrigens. Und 6 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten, die Austria. Erzähl einmal ein bisschen von der Saison, weil für die Admira, vor allem für die Admira, ist ja das was ganz Besonderes, glaube ich, gewesen und für euch natürlich sowieso als Spieler.
Ja, es war schon eine ganz spezielle Saison. Wir sind dann in einen Lauf reinkommen, nur kurz nebenbei, auf der Bank ist da gesessen, der Nikola Seiwald, ja, ist auf der Bank gesessen bei Red Bull Salzburg. Das heißt, die haben auch eine riesen Qualität gehabt. Aber wir sind nach Salzburg gefahren, dann wir haben einen Lauf gehabt und ja, fahren nach Salzburg und wir haben gewusst im Bus, es kann nichts mehr passieren. Wir gewinnen die Partie. In der 16 oder 15 haben wir sich angeschissen vor Salzburg und dann sind wir in einen Lauf gekommen und haben gewusst, wir fahren nach Salzburg und gewinnen dort. Und das haben wir dann auch zweimal gemacht, also einmal in Salzburg und einmal zu Hause. Und gegen Sturm Graz war es immer ganz grindig, weil es technisch sehr gut waren und ja, richtig gute Qualität gehabt haben. Aber die Saison war schon extrem speziell. Also, wie gesagt, wir haben gewusst, wir fahren dorthin zu den Gegnern und gewinnen. Und das ist halt für Admira nicht selbstverständlich.
Das heißt, das war auch so eine Saison, wo er einen Lauf hat, jetzt, den man sich dann teilweise auch nicht erklären kann.
Richtig.
Also wo man auch Spiele gewinnt, wo man nicht weiß, warum.
Wir haben viele Partien gewonnen, glaube ich, mit ein, zwei Toren Unterschied. Das waren sicher nicht nur 4-5, sondern, traue mich zu behaupten, ich weiß es nicht, sicher 12-13.
Also ich würde sagen, im Fußball ist das eines der schönsten Dinge, wenn du in einer Saison so einen Lauf hast und dir halt denkst, okay, ich spiele jetzt einfach und denke gar nicht viel nach, sondern ich spiele einfach drauf los und ich weiß, es geht auf.
Weil du vorher angesprochen hast, die Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, wenn ich jetzt einen Manuel Eibo ausnehme, so richtig geschafft, ausgenommen von Marco Hausl, zweite Liga, Nora Lederer, zweite Liga, habe ich jetzt so richtig geschafft, hat es der Manuel Eibo als einziger auch absolut verdient und brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich frage mich dann schon ab und zu, von den 22 Spielern, die dann Meister geworden sind und Youth League gespielt haben, gegen Anderlecht 1-1 und 0-0 auswärts, wo der Jeremy Doku, gegen den ich gespielt habe, bei Manchester City ist, dann frage ich mich schon, ob die anderen 22 im Kader so schlecht waren. Soll jetzt nicht heißen, dass ich es schaffen muss oder dass ich es verdient hätte, dass ich es schaffe, aber ich glaube, dass schon ja, von 22 sicher mal 5, 6, 7 auch es schaffen hätten können und vielleicht auch die Chance bekommen. Wie gesagt, muss nicht ich sein, aber es hat auch andere Spieler gegeben in dem Kader.
Na, wie sich es dann weiterentwickelt hat bei der Admira, da kommen wir gleich drauf zurück. Du hast nämlich quasi mein nächstes Kapitel sozusagen da schon vorweggenommen, weil zu der Zeit hat es ja schon gegeben, dass quasi der Meister der Jugendliga U18 dann die Saison drauf eben in der Youth League spielt. Du hast das schon erwähnt, Anderlechter Gegner, auswärts hinspielen 0-0. Was eigentlich eine sehr respektable Leistung, glaube ich, damals war. Das Heimspiel dann in der Südstadt 1-1. Und ihr habt 1-0 geführt und habt, glaube ich, in der 89. den Ausgleich bekommen. Und jetzt muss man noch eins dazu sagen. Die jungen Zuhörer werden das wahrscheinlich nicht mehr wissen, aber damals hat es noch die Auswärtstorregel gegeben. Und jetzt ist meine Frage, wie sehr hast du eigentlich die Auswärtstorregel?
Ja, also damals habe ich es nicht gehasst, weil es nichts anderes gegeben hat. Es hat ja immer nur das gegeben. Von dem habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, aber wenn du 1-0 vorne bist in der Südstadt gegen Anderlecht und dann so ein Tor bekommst zum 1-1. Ich meine, es wäre nicht verdient gewesen, aber gefragt hätten uns keiner mehr nach dem Spiel. Aber es war schon extrem ärgerlich und da ist dann schon der ein oder andere Trainer auch geflossen.
Mach's. Das glaube ich, weil das sind ja lauter junge Buben, in Wahrheit, Kinder noch fast. Und mit dem dann umgehen, mit so einem Rückschlag, das ist, glaube ich, dann nicht so ohne. Weil ich glaube, die Euphorie war sicher riesig im Vorfeld und wenn man dann so bitter ausscheidet, wenn man jetzt 3-0 verliert und chancenlos ist, okay, dann wird man sich auch ärgern, aber das wird relativ schnell verfliegen. Aber wie lange hast du gebraucht nachher, bis du das verarbeitet hast?
Ja, in der Schule war das dann schon ein Thema. Da war ich ja noch in der Schule. Wir waren ja alle gemeinsam in der Klasse und haben uns dann schon wirklich lang geärgert, aber wir waren trotzdem alle froh. Und ich glaube, da kann ich für alle sprechen, dass wir das erlebt haben. Also es hat sich wirklich angefühlt, als würdest du Champions League fliegen nach Anderlecht. Ja, also war ein richtig schönes Erlebnis und bin richtig froh, dass ich ja, das erleben durfte.
Ja, kann auch nicht jeder von sich behaupten, in der Youth League gespielt zu haben. Und man sieht ja, was für Kaliber eben auch in der Liga dann mitspielen. Wenn du jetzt sagst, Jeremy Doku, wenn man nach Salzburg schaut, wer da schon alle Youth League gespielt hat, wer die Youth League gewonnen halt dort auch noch hat.
Liebe also, Grüße, Niki Meister.
Ja, auf den werden wir später eh auch noch zu sprechen kommen, auf den Niki Meister. Aber dazu später mehr. In der Akademie hast du auch einen Weggefährten gehabt, der bis heute eigentlich ein guter Freund von dir ist. Und das ist der Julian Buchter. Und der hat eine kleine Sprachnachricht dagelassen, also eigentlich zwei, aber jetzt spiele ich da mal nur die erste vor. Kleine Anekdote zur Schulzeit.
Und eine andere Geschichte, die mir noch beim Corwin in Erinnerung geblieben ist, war in der zweiten Klasse Oberstufe in der Südstadt, wo der Corwin noch bei uns in der Klasse war. da war jedes Jahr so ein NADA-Vortrag. Ich weiß nicht, viele werden das auch kennen. Und da war auch immer dasselbe Vortragende. Und ich sage so, der Corwin und der waren nie die besten Freunde. Aber in dem Jahr ist dann einmal ein bisschen eskaliert, weil der hat dann den Corwin aufgefordert, dass er so Zettel austeilt für die Medikamentenabfrage. Corwin ist aufgestanden, nimmt die Zettel, beginnt zum Austeilen. Und circa in der Mitte von der Klasse beginnt er zum Reden mit einem damaligen Kollegen von uns, tut ein bisschen Schmäh führen. Und wirklich der von der NADA will sich dann nur darauf gewartet, schreit den Corwin an und fragt ihn erst, du sollst die Zettel austeilen und nicht Schmäh führen, jetzt mach weiter. Und natürlich, mehr hat es nicht braucht für den Corwin. Der hat wieder alle Zettel eingesammelt, die er schon austeilt gehabt hat, hat diesen Stapelzettel dem am Tisch hingewichst und zu ihm gesagt, weißt was, teile den selber aus, den Scheiß.
Ja, Mario, danke Buchti. Ja, muss ich sagen, es hat sich... Hört sich sehr nach mir an, wie ich damals war. Deppert, muss man echt sagen. Aber ich habe mich da schon dreht, wenn es um das geht, glaube ich. Bin trotzdem noch ein bisschen ein Heferl. Bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Und da will man dann auch gerne als Heferl bezeichnet, weil ich mich halt beschwer, wenn es mir nicht passt und vielleicht nicht in Schlafen halt. Aber in dem Fall wäre es vielleicht gescheiter gewesen, dass ich in Schlafen halt, weil, ja, wie es in der Schule weitergegangen ist, möchte ich da jetzt nicht preisgeben.
Ja, da müssen wir nicht drüber reden, alles gut. Aber es bestätigt so ein bisschen, wenn ich mir das erlauben darf, die Beschreibung, dass du schon ein bisschen so ein kleiner Rotzbub bist. Oder warst zumindest früher. Also so hätte ich dich auch, wie ich dich noch nicht so gut kannte, hätte ich dich auch so wahrgenommen.
Nein, ich bin gerade ein bisschen selber schockiert, dass ich die Zettel noch einmal eingesammelt habe, die ich schon ausgestellt gehabt habe.
Auf die Idee musst du einmal kommen.
Ja, und auf die Idee wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen. Stand heute hätte ich nur die Zettel ihm wieder zurück am Tisch gelegt, die ich noch in der Hand habe. Aber ja, wie gesagt, brauche ich mich dann im Nachhinein nicht beschweren, wenn ich der einzige Fußballer, glaube ich, war aus der ganzen Schule, der mit einem Fetzen die Klausel nicht gekriegt hat. Aber ja, es ist jetzt gut, wie es ist.
Dazu gleich eine passende Frage von User von Instagram, BastiLena99. Möchte man den Corwin in der Schule unterrichtet haben? Fragezeichen. Natürlich nicht, aber warum?
Warum? Ich muss schon sagen, da gab es schon noch ganz andere Kaliber. Und jeder, der was mit mir in der Klasse war, weiß das. Die haben nicht einmal ein, zwei Jahre überlebt bei uns. Mörderische Typen dafür auch. Ich habe alle gern, die da mehr oder weniger sich verabschieden mussten. Aber so, ich glaube, da spreche ich für alle. Ich glaube, Mannschaft zu unterrichten, eine Fußballmannschaft in einer Klasse mit 10 Leuten, nur Kicker aus der eigenen U-Mannschaft, ja, würde ich mal dreimal überlegen.
Gibt leichteres für Lehrer
wahrscheinlich. Gibt leichteres, ja. Also wie gesagt, ja, die bravsten waren wir sicher nicht, aber die meisten haben gewusst, wann es aus ist. Ich leider nicht. kann man so sagen.
Kommen wir zurück zum Sportlichen. Ja. Admira Juniors insgesamt laut Transfermarkt 31 Einsätze am Ende des Tages. 2020, 2021 zu Beginn der Saison, dann der Wechsel zum Wiener Sportclub. Warum ist bei der Admira nicht weitergegangen, beziehungsweise warum ist der Sprung zu den Profis eigentlich nicht gelungen?
Warum es nicht weitergegangen ist, ist mir damals so erklärt worden, dass ich mittlerweile eigentlich schon unter Anführungszeichen zu alt bin. Es wird auf Jüngere geschaut und die forciert. Wollte dann über den Wiener Sportclub schauen, dass ich vielleicht in die zweite Liga komme. Ich meine, der Wiener Sportclub ist eine Top-Adresse in der Regionalliga noch immer für junge Spieler. Und das war dann so mein Gedankengang eigentlich im Nachhinein. Hätte ich vielleicht ein bisschen geduldiger sein sollen oder ja, müssen, um vielleicht Profi zu werden. Aber im Nachhinein sind wir alle gescheiter, weil es sind dann doch einige 2000er, wenn ich jetzt den Buchti hernehme, der sehr, sehr geduldig war und auch zu Recht, muss ich sagen, dann am Bundesliga-Einsatz gehabt hat. Etliche Zweitliga-Einsätze auch über Wacker Innsbruck dann, über Umwege. Aber ja, vielleicht hätte ich noch ein Jahr dranhängen sollen, aber ich traue dem nicht nach. Weil Wer sagt, dass ich dann nach einem Jahr wieder Buchti in der Kampfmannschaft gewesen wäre, kann da auch gerne unterschreiben, von dem er passt, wie es ist.
Also du denkst nicht im Konjunktiv, was wäre wenn, sondern genau, ja. Du nimmst das, wie es kommen ist und das ist für dich in Ordnung. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man mit sich selber dann auch im Reinen ist und nicht überlegt, was hätte sein können, wenn ich das und das gemacht hätte. Ja, Wiener Sportclub, in der Regionalliga ein großartiger Verein. Ich kann das selber bezeugen, ich habe es geliebt, dort zu spielen. Und du hattest das Glück, dass du dort einen Vertrag unterschreiben darfst. Kurz nach dem allerersten Corona-Lockdown war das sogar, im Jahr 2020 im Sommer. Erzähl einmal ein bisschen von der Zeit. Wie war es? Wie war das zu spielen für den Wiener Sportclub? Wie waren die Heimspiele? Schilder uns ein bisschen was, deine Eindrücke aus der damaligen Zeit.
Ja, es war dann die erste erwachsene Mannschaft eigentlich. Und es ist schon was ganz was anderes. Also da bist du in die Kabine gekommen und da waren andere Sachen auch im Vordergrund. Nicht nur das Fußballspielen, weil bist du dann in einer Akademie oder in einer Amateurmannschaft, die in so einem Profitum drinnen. Aber es war schon eine richtig, richtig geile Erfahrung. Ich glaube, ich bin mit 20 dann das erste Mal aufgelaufen für den Wiener Sportclub in dem Jahr. Also war Gänsehaut pur. Also auch wenn ich jetzt immer dort bin, ich habe viele, viele Bekannte, ein paar Freunde noch beim Wiener Sportclub. Ich schaue immer wieder gern hin. Man ist auch als ehemaliger Sportclub-Kicker dort extrem gern gesehen und es ist ein extrem familiärer Verein, wo ich wirklich auch stolz bin, dass ich dort eineinhalb Jahre mit Corona halt schwarz-weiß tragen durfte.
Wollte gerade sagen, ich glaube, der zweite Lockdown ist auch reingefallen in deine Sportclub-Zeit. Ja. Ist natürlich bitter, dass du da um einige Partien wahrscheinlich umgefallen bist. Im Endeffekt waren es dann nur unter Anführungszeichen 17 Einsätze. Mhm. Das heißt, ohne Corona wären es wahrscheinlich ein bisschen mehr geworden. Mhm. Hast du irgendwelche Leute gehabt, mit denen du dich besonders gut verstanden hast damals?
Ja, also zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, wenn ich mit Leuten rede, sagen sie immer, ich bin ein 35-Jähriger im Körper eines 25-Jährigen, weil ich eigentlich nur mit Älteren aufgewachsen bin. Deshalb zieht es mich auch immer zu den Älteren und war eigentlich dann mit Mirza, mit Berkovic, mit Jürgen, obwohl ich erst 20 war und die schon 30, immer mit denen irgendwie, ist ziemlich zu den Älteren. Miro Pellian war auch ein richtig leibender Typ. Ich kann da ein paar nennen, aber es war meistens, dass ich mit den Eltern dort nach dem Training noch unterwegs war, will ich jetzt nicht sagen, aber dass wir halt zusammengesessen sind.
Du hast einen schon erwähnt, einen von den Älteren, der hat mir auch eine Sprachnachricht da lassen und die hören wir uns jetzt am besten gleich einmal an.
Schwierig, muss ich da sagen. Der hat alle Facetten. Einmal ruhig, einmal auftrat, aber unterm Strich kann man sagen, Lob an seine Eltern, ein sehr gut erzogener, junger Bursche. Kann mich erinnern, wie er damals, also wie die Idee geboren wurde und er gesagt hat, er macht so einen Podcast und er wird die Spieler, Trainer, alle, die was mit der Regionalliga halt irgendwie einmal Kontakt, Berührung gehabt haben, da einen Tisch holen und mit ihnen so einen Podcast machen. Und da habe ich gesagt, ja, der Name ist ganz einfach, Kornhals Podcast, haben wir schon klar erledigt. Und so ist das irgendwie entstanden. Also ich glaube, ich war da von Tag 1 oder Sekunde 1 dabei. Dass er das dann durchzieht, so wie er es bis jetzt da durchgezogen hat, jetzt ist eben das Jubiläum ein Jahr, muss ich sagen, ist überragend, wie er das macht und auch die Frequenz, wie er es macht, dass er da wirklich jedes Mal, wenn er raushaut und sich nicht zu schade ist, da irgendwo hinzufahren, weil ich kriege es ja mit, weil er jetzt seit Jänner bei mir zum Arbeiten begonnen hat auch, das heißt, wir sind jetzt Arbeitskollegen auch. Und kriegt da eben andauernd mit, was er da für einen Aufwand betreibt für den Podcast. Und ich habe es ja damals schon erwähnt bei seinem Podcast, dass das überragend ist, dass man da gern reinhört, dass man da eben Wegbegleiter wieder hört, mit denen man zum Tun gehabt hat, was die jetzt aktuell machen, wie es denen geht und, weil man in der Fußballwelt nicht mit jedem im Kontakt ist oder bleibt, sondern immer nur das, was halt aktuell ist bei den meisten. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass er da in der Region unterwegs ist und eben alle interviewt. Und ja, da kann man nur großes Lob aussprechen, wie er das macht, für das, dass er es eben das erste Mal macht und so jung ist. Oder jung ist das falsche Wort, aber wenig Erfahrung auf dem Gebiet halt einfach hat. Für das muss ich sagen, ist es richtig leibend. Er deckt da ziemlich alles ab, also von Werdegang über Schmäh bis hin zum Privaten, ist alles dabei. Überragend. Und ja, ich hoffe auf viele, viele weitere Folgen. Klar.
Jürgen Xandl, dein ehemaliger Mitspieler beim WSC und aktueller Co-Trainer bei den Herrn Alsern.
Den Namen jetzt nicht erinnern müssen, weil die Stimme ist einzigartig.
Ist einzigartig, aber vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der nicht so gut informiert ist, so wie wir. Liebe Grüße, Jürgen, an der Stelle.
Danke, Jürgen, liebe Grüße.
Er sagt, du bist gut erzogen. Und jetzt frage ich mich, wie viel hast du ihm gezahlt, dass er das sagt?
Ja, habe ich ihm dann schon den einen oder anderen Euro umgesteckt.
Gut, Wiener Sportclub, nach eineinhalb Jahren war es dann vorbei. Nach wie gesagt, 17 Einsätzen. Warum hast du dann den Verein gewechselt? Ist das auf deinen Wunsch passiert oder hat der Verein gesagt, es wird schwierig?
Zu der Zeit habe ich mir das erste Mal meinen Meniskus gerissen und dann haben sie angefangen, andere Offensivspieler einzukaufen, weil damals war ich in der Offensiv und ich habe halt dann gemerkt, dass das wahrscheinlich keine Zukunft hat beim Sportclub, weil die holen jetzt Spieler wie Marcel Holz aus der Bundesliga, Vucinovic Mario glaube ich auch noch in der Transferperiode und habe einfach gemerkt, es wird auf andere wahrscheinlich mehr gesetzt, das sage ich jetzt einmal so, weiß ich nicht. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe mit Thomas Flögel einen super Trainer gehabt, bei Mansdorf, einen Trainer von der alten Schule, wie man so schön sagt, aber ein unglaublicher Motivator und unglaublicher Charakter auch. Ist mir der Wechsel dann schon schwer gefallen, aber war der FC Machfeld die optimale Adresse, muss ich ehrlich sagen.
Der FC Machfeld war dann auch jener Verein, für den du bis jetzt die meisten Einsätze hast in der RLO mit 55 Stück, 3 Tore erzielt, RLO-Cup-Sieger 2023, fürs jüngere Publikum, der RLO-Cup war mal zu Corona-Zeiten, beziehungsweise zu Zeiten, wo man keine 16 Vereine in der Regionalliga Ost waren, quasi ein Zusatzbewerb, dass man das eine extra Heimspiel mindestens reinkriegt, wegen den Einnahmen, hat es 2 Saisonen lang gegeben. Ihr habt das Ding gewonnen 2023, ja, erzähl einmal, FC Machfeld, da warst du dann doch ein bisschen länger und hast mehr Einsätze gehabt und glaube ich hast dann mit so Weggefährten auch aus der Akademie, wie zum Beispiel an Julian Buchter, wieder zusammengespielt. Erzähl einmal, ist dann in Mansdorf der Wechsel zum Außenverteidiger eigentlich erfolgt oder war das erst später?
Das ist so passiert, weil ich mich schon behaupten darf, dass ich relativ viel laufe. Habe rechts vorn gespielt und in der Vorbereitung noch der Peter Kloakovic von der Austria, der hat sich das Kreuzband dann leider gerissen. Und dann haben sie zum Überlegen angefangen, glaube ich, der Hannes Friesenbichler und der Ernst Baumeister, wie sie es am besten lösen, weil wir haben gleich nur einen Rechtsverteidiger gehabt. Und dann hat mich der Ernst oder der Hannes, glaube ich, irgendwann einmal gefragt, was ist, glaubst du, kannst du hinten spielen auch? Und ich habe gesagt, ja, glaube schon. Und mir hat das eigentlich immer wieder taugt, weil ich lieber von hinten komme, weil ich jetzt nicht der Oliver Branić bin, wo ich sage, ich gehe jetzt jedes Mal eins gegen eins drüber. Ich komme lieber von hinten, Schlagflanken und Hinterlauf und das hat dann eigentlich relativ gut passt als Außenverteidiger. So ein kleiner Wadelbeißer bin ich auch und dann hat es mir rechts hinten eigentlich relativ gut taugt.
Das heißt, Außenverteidiger taugt da mittlerweile auch mehr als eine Etappe weiter vorne, kann man das so sagen?
Ja, wie gesagt, Außenverteidiger, glaube ich, ist die optimale Position für mich, glaube ich, dass ich auch relativ gut verteidigen kann und ich fühle mich da relativ wohl.
Ja, Thema Außenverteidiger, da habe ich wieder eine Sprachnachricht von einem Weggefährten, den du auch schon sehr lange kennst, der damals mit dir gespielt hat, Nicolas Meister.
Hallo Mario, hallo Corwin. Corwin, dir mal gratuliere zum Jubiläum und zum Erfolg mit deinem Podcast. Der Mario hat mich gebeten, eine Anekdote aus unserer gemeinsamen Zeit zu erzählen. Wir kennen uns ja schon sehr lang. Ich glaube, das Schönste war für dich einmal, dass ich in Mansdorf rechts am Flügel vor dir gespielt habe, weil du mit dem Ball, das ist ja wie Tag und Nacht, also da warst du, glaube ich, immer froh, dass die Haut zu mir abgeben hast können, weil dann hast du am besten ausgeschaut. Eine lustige Anekdote, da habe ich dem Mario auch dazu ein Video geschickt, wie man auf die Idee kommt, dass man mitten in der Nacht im ersten Bezirk auf einen Baum raufklettert. Und eine ganz, ganz wichtige Frage: alte oder neue Bettlein. In diesem Sinne wünsche ich euch zwei noch viel Spaß und wir werden uns hoffentlich bald wieder sehen. Ciao, ciao.
Ich hätte Niki nicht immer gerne Ball gespielt, aber meistens bin ich so viel gerannt auf der rechten Seite, dass ich froh, wenn ich den Ball nicht mehr gehabt habe, weil ich keine Kraft mehr gehabt habe, weil er ist halt nicht so viel gelaufen. Auf die Frage hin, alte oder neue Bettlein.
Und das ist jetzt eine entscheidende Frage.
Ja, ganz klar, Johannesgasse.
Bumm.
Alte Bettler.
Ja, das kann ich nicht unterschreiben, aber das sind halt, Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden.
Niki, wir verstehen uns.
Und wie kommt man jetzt auf die Idee, dass man in der Innenstadt, das war anscheinend eine nicht ganz nüchterne Geschichte, so wie sie das anhört, und das Video habe ich gesehen, also deswegen kann ich da ein bisschen was dazu sagen. Wie kommt man auf so eine Idee eigentlich?
Ich glaube, das war das Klientel, mit dem ich unterwegs war. Also Nicolas Meister, um ein paar zu nennen. Francis Bolland war dabei, aber der ist noch der Normalste gewesen, muss ich sagen. Weil der Francis ist ja ein Top-Bursch. der wird eigentlich meistens gezwungen mitzugehen. Aber es waren da noch ein paar andere dabei und ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, wie das passieren konnte. Am nächsten Tag habe ich das Video gesehen und gedacht, was habe ich da schon wieder gemacht? Aber das ist ja schon wieder so lang aus, dass das nicht der Rede wert ist.
Verjährt quasi, verjährt, sozusagen. Genau. Gut, dann habe ich noch eine Sprachnachricht von einem deiner Weggefährten aus der Zeit in Mansdorf. Und das hören wir sich am besten gleich mal ohne weiteren Kommentar an.
Also, ich habe schon zwei, drei Schwankerl-Geschichten bezüglich Vorwahl. Die passen aber überhaupt nicht in den Podcast rein, deswegen lassen wir das. Was ich aber sagen kann oder was ich sofort eben sagen würde, ist, man kennt ihn ja mittlerweile, dass er gefühlt in einem Körper steckt von 70-Jährigen. Mhm. Was die Rückmeldungen betrifft und die Körperhaltung von ihm teilweise. Aber nein, kann mich nur erinnern, dass das oft der Fall war. Mansdorf, aber in meinem Training hat er davor schon gesagt, hörst Pippo, ich spiele das Knie, ich kann fix nicht spielen, ich kann nicht. Dann habe ich schon gewusst, nach dem 7., 8. Mal, ja, bis Mai, spielst du erst wieder am Freitag. Dann wieder während einer Passübung steht er hinter mir in der Schlange und sagt, hörst Pippo, ich kann nicht spielen, mein Knie ist kaputt. Oder irgendwas tut er mehr, die Ferschen, was weiß ich. Sag ich, Corwin, ich kenne dich eh schon, das passt schon, geht schon, wird schon. Pippo, du verstehst mich immer noch nicht, ich kann nicht. Ja, Corwin, was willst du von mir? Dann geh rein und spiel nicht. Dann Freitag, Matchtag. Boah, ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Wie soll ich das schaffen? Und dann nach dem Match, so wie immer meistens, gute Leistung, souveräne Leistung. Dann kommt einer davor gekocht und sagt, nein, weißt du, ich habe eh gewusst, dass ich es kann. Das wird mir jetzt noch einfallen. Aber wie gesagt, die anderen schwankern. Lass mal lieber.
Oh. Ja, die einen würden sagen, wahrscheinlich wehleidig. Die anderen besser. Aber ich würde es einmal so bezeichnen, es stimmt. Es tut mir heute noch immer alles weh. Ich glaube, ich habe seit Jahren kein Training, wo mir nicht irgendwas weh tut. Aber ich glaube, es ist auch dem geschuldet, wie ich reingehe ab und zu. Wie gesagt, ich verpasse wenig Trainings und spiele trotzdem, aber der Pippo hat recht. Das war aber die Zeit, wo mein Knie immer wieder angeschwollen ist, aufgrund etlicher Injektionen und. Aber es stimmt, das war nicht nur das Knie, es hat mir immer wieder was weh dann und ich habe immer geglaubt, es geht nicht. Aber am Ende des Tages ist es dann doch irgendwie gegangen mit Zutepen und. Und dann, wenn du gewinnst nach dem Match, dann spürst du es sowieso nicht und gehst rein und sagst, ja, aber ich wusste, es geht. Aber er hat schon recht, ja.
Das heißt, du suderst schon manchmal, vor allem wenn es ganz besonders weh tut, aber liefern tust du am Ende des Tages immer.
Ob ich liefer, weiß ich nicht, das sollen andere beurteilen, aber ich bin auf jeden Fall, ja, zu 98% am Platz, wenn ich gröbere Schmerzen habe. Sofern ich weiß, es kann nichts weiteres passieren.
Springen wir in Sommer 2024, ein erneuter Wechsel, weg aus Mansdorf, weg vom FC Machfeld, zum ASV Siegendorf. 5 Spiele, 1 Tor, dann wird das Kapitel beendet, nicht einmal ein halbes Jahr später. Erzähl einmal, warum.
Ich muss ja aufpassen, was ich sage, es ist ja nicht so einfach. Auf alle Fälle gab es ein Vorstandsmitglied, der war relativ hoch im Vorstand. Ich darf keinen Namen nennen, nehme ich an. Und da hat es eben nach der Dreiskirchenpartie Meinungsverschiedenheiten, ist lieb gesagt. Da ist so ein bisschen in der Kantine zur Sache gegangen. Das ein oder andere Wort gefallen oder ich habe gesagt, du, ich glaube, ich muss da die Reißleine ziehen und habe das auch gemacht. Aber ich muss dann trotzdem ein großes Lob dann aussprechen an Dominik Widra und an den Herrn Strommer, die das überragend gemacht haben. Auch jetzt in Siegendorf da Mannschaft aufgestellt haben. Riesenkompliment und die Kommunikation danach mit den Zweien war komplett reibungslos. Also hervorragend.
Also im Nachhinein betrachtet, wenn man jetzt sieht, wie sich in Siegendorf die Lage dann entwickelt hat, nachdem du, also es liegt jetzt nicht an dem, dass du weg warst.
Nein, gar nicht.
Aber trotzdem, wie sich es entwickelt hat, eigentlich alles richtig gemacht, oder?
Die Typen dort waren extrem, extrem leibend. Gozorek, Widra, Dercek, da gab es einige noch. Stoilov, Andrejevic, Josic, gab es richtig geile Typen. Und Jakob von den Ivan habe ich ja schon kennt vom Sportclub. Aber ich habe nicht geglaubt, nachdem ich gegangen bin, dass sie sich auflösen. Das war für mich nicht der Grund, dass ich gegangen bin. Der Grund war wirklich diese Diskussion oder diese Auseinandersetzung mit dem PK.
Du hast den Michael Dercek jetzt vorher schon erwähnt und der hat eine Frage nämlich auch geschickt bei dem Fragensticker, den wir auf Instagram veröffentlicht haben. Er fragt dich, hat das Essen nach Siegendorf-Dreiskirchen geschmeckt?
Ja, ich habe es gerade erwähnt. Das war in der Kantine ist das Ganze passiert. Ich habe es nicht gegessen. Hunger habe ich danach keinen mehr gehabt. Bin aufgestanden und gegangen. Also Frag einmal, ob es einem geschmeckt hat, der ist noch länger geblieben.
Ja, und dadurch, dass du in Siegendorf dann quasi die Segel gestrichen hast, hatten wir dann in Schwechat auch die Ehre, dass du ein paar Mal dann nachher mittrainierst, um dich fit zu halten bei uns. Und so ist natürlich auch dann die Idee für die heutige Folge entstanden im Volksgarten, das, was wir eingangs erwähnt haben. Also nur, dass die Zuhörer auch wissen, wie wir auf die Idee gekommen sind, dass wir das zu deinem einjährigen Jubiläum so machen.
Also wäre das in Siegendorf nicht passiert, würden wir wahrscheinlich gar nicht da sitzen, kann man das so sagen.
Das ist gut möglich, ja.
Okay.
Winter 2025, Wechsel zu Dreiskirchen, also jetzt vor 2 Monaten bist du nach Dreiskirchen gewechselt. Wie hast du dich eingelebt? Wie gefällt es dir in Dreiskirchen?
Um kurz auszuholen, dass in Siegendorf ist an einem Freitag passiert, nach einem Dreiskirchen-Match. Bin am Samstag dann mit meinem Schwager gefahren nach Oberösterreich. Wollte eigentlich meinen Onkel besuchen, ein bisschen ja, relaxen, noch am See, am Attersee. Aber ich habe dann nur das Handy in der Hand gehabt, weil ich nicht wusste, wie geht es weiter, was soll ich jetzt machen? Soll ich bleiben, soll ich nicht bleiben? Hat es ein Gespräch gegeben noch mit dem damaligen Präsidenten. Und dann war für mich klar, es geht nicht weiter. Und dann, wie ich heimgefahren bin, habe ich ihn einmal gedacht, jetzt, ich muss ja irgendwo mittrainieren. Ich kann jetzt nicht bis in die Ende nichts machen. Das war ja, glaube ich, Ende August. Und dann habe ich ihn in Hörer genommen und habe ihn Thomas Slavik angerufen und habe gesagt, erst, wie schaut es aus, dürfte ich bei euch mittrainieren? Also Riesendank an Azu Paralic und auch an den Sly, dass ich am nächsten Tag eigentlich gestanden bin in Schwechat. Ja, und dann hat es ein Telefonat gegeben mit Manuel Trost, der gesagt hat, der mich ja dann auch gefragt hat, wie es jetzt ausschaut, und er hat das auch mitgekriegt und ob ich nicht mittrainieren will. Und dann wegen mir in der Schauma. Dann war ich dort, habe da jetzt von September bis Dezember mittrainiert und habe eigentlich gewusst, da will ich bleiben. Und dies beruhte auf Gegenseitigkeit und seitdem bin ich bei Dreiskirchen und auch sehr, sehr glücklich.
Das ist natürlich sehr schön zu hören und ich wünsche natürlich alles Gute für die Zeit in Dreiskirchen. Möge sie mindestens so leibend werden wie beim Sportclub und beim FC Machfeld. Also wir kommen jetzt schon schön langsam zum Ende. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über deinen Podcast reden. Jetzt haben wir viel über deine sportliche Karriere gesprochen und über deine Schulzeit und über dich als Privatperson. Aber jetzt wollen wir mal über den Podcast da sprechen. Und ich möchte starten mit einer Frage von Maximilian von Rundum Rapid Podcast, der geschätzte Kollege. Ganz liebe Grüße an dich. Er hätte gern von dir einen Rückblick, das aktuelle Befinden und einen Ausblick zum Podcast und was dir dabei am meisten Freude bereitet.
Bezüglich Rückblick, also die inklusive heute 33 Folgen, die ich da aufgenommen habe, mit den jeweiligen Gästen und Spielern, die viel mehr Spiele als ich gehabt haben in der Regionalliga, viel höher gespielt haben als in der Regionalliga, finde ich einfach geil, dass sie sich alle, glaube ich, bis auf ein, zwei Ausnahmen, alle zur Verfügung gestellt haben, ohne Wenn und Aber, zu mir gefahren, ich zu ihnen gefahren. Da möchte ich mal einen riesen Dank aussprechen. Rückblickend noch, das eine Jahr ist richtig, richtig schnell vergangen, aber es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe am Anfang versucht, so viele Folgen wie möglich rauszuhauen, wöchentlich. Ich glaube, mit Dezember, Jänner hat sich das dann so einpendelt, dass ich das alle 2 Wochen mache, auch wegen der Arbeit, weil halt jetzt nicht mehr so viel Zeit da ist, kommen die Folgen nur noch alle 2 Wochen. Was mir wirklich am meisten Freude bereitet ist, deshalb tue ich mir auch den Aufwand an, dass ich wirklich die ehemaligen Mitspieler, ehemaligen Trainer, zum Teil Familienmitglieder anschreibe und sage, erst schickt mir bitte eine Sprachnachricht, ich mache einen Podcast mit deinem Sohn, mit deinem Mitspieler, mit deinem, wie auch immer. Kannst du mir was sagen über den Gast? Schick mir eine Sprachnachricht bitte. Und dann halt die Person gegenüber zu sehen, wo die dann richtig viel Spaß haben. Und zum Teil auch habe ich ein paar gehabt, die da ein bisschen gerührt waren, wenn sie da was kriegt haben von Leuten, die sie seit Jahren nicht mehr gehört haben und trotzdem noch sehr, sehr positiv und viel und gut in Erinnerung sind, gibt mir das schon sehr viel, muss ich sagen.
Ja, das ist eh schön, wenn das dein Antrieb ist. Es ist ja dann am Ende des Tages eigentlich nur ein Hobby sozusagen.
Wenn mich schon einige darauf angesprochen haben mit dem Podcast, habe ich noch keinen einzigen Cent verdient und es gibt Möglichkeiten, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht vor. Und das meine ich so, wie ich sage.
Das heißt, es soll ein Hobby bleiben.
Richtig, ja.
Ja, ich glaube dann.
Es öffnet sich, wer weiß, welche Türen sich damit öffnen, aber bei meinem Podcast habe ich noch keinen einzigen Cent verdient.
Du machst ihn halt mit Herz und das merkt man auch, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich muss auch sagen, dass ich am Anfang nicht geglaubt habe, dass das unter Anführungszeichen wieder so große Wellen schlägt. Mittlerweile bin ich ja im Osten bekannt, in der Ostliga, als der Podcast-Korwall. Und das war mir halt nicht bewusst. Ich habe gedacht, ja, das hören sich halt ein paar Leute an und dass das jetzt da, ja, dass dann doch sich das einige anhören, freut mich persönlich, aber ja, hätte ich mir anfangs nicht gedacht.
Wir kommen jetzt noch zu einer allgemeinen Fragerunde. Frage von Tommy Buster. Wer war bis jetzt dein bester Mitspieler? Und dazu gleich eine Frage von forgodssake.ee auf Instagram. Die besten 5 Mitspieler und deine besten 3 Trainer.
Mein bester Mitspieler, muss ich an die Zeit im Mannsdorf denken, Mr. Max Entrup. Ich sage nur so viel, 3 Chancen, 3 Tore. Der hat uns da richtig, richtig viel Geld ins Börsel gespielt und zum Teil auch fast alleine, außer der Eldo hat ihm wieder einen Top-Steckpass gespielt. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wer mein bester Mitspieler war, mit der Karriere, die er auch jetzt noch gemacht hat und vielleicht noch weiterhin machen wird, ist der Max Entrup.
Ja. Und sonst noch? Weil man gesagt hat, die 5 Besten.
Wenn ich jetzt jeden Verein abgehe, fangen wir an beim Sportclub, weil das die erste erwachsene Mannschaft war. Muss ich ihn wieder erwähnen, den Jürgen. Selten einen Innenverteidiger auch in höheren Ligen gesehen, der oder in Österreich gesehen, der mit so einer Ruhe Fußball spielt. Der sieht nicht gescheißt da hinten, der, wenn er einen Fehlpass macht, macht er einen Fehlpass, ihm ist eigentlich Heidelbeer. Der hat Außenriss besser gespielt, das habe ich selten gesehen. Mit einer Ruhe gespielt da hinten. Der Schnellste ist er nicht, war er nie. Jetzt muss er nicht mehr der Schnellste werden. Aber da ist mir der Jürgen in Erinnerung geblieben, in der Innenverteidigung. Mir ist der Berkovic ein richtiger Löwe da im Mittelfeld. René Krivak, der auch getroffen hat. Mir am Fließband, der auch noch eine Mörderkarriere gemacht hat. Die will mir da bei Sportclub einfallen, bei Mansdorf. Eldis Berami, Max Entrup, Meister hat auch Top-Qualität, wer extrem unterschätzt ist für mich, wo ich mir bis heute am Schädel greife, ist der Francis Boland, ein Mörder-Sechser, der jetzt in Amerika ist, der auch sicher 100% Qualität gehabt hätte und noch immer hat, dass er Bundesliga spielt. Der war auch richtig gut. Bei Siegendorf nicht zu vergessen. Also ich habe einen Spieler, den ich da rauspicken will. Ich habe noch nie so einen guten Höscher-Spieler gesehen. Der hat keinen Fehler gemacht in der Hösche. Ich kann mich an keinen erinnern. Das ist der Dominik wieder. Und bei Dreiskirchen, ja, Philipp Schobesberger, Elias Felber, auch ein Mörder-Sechser, wie ich finde. Das sind die, die mir jetzt so einfallen.
Aber jetzt weißt du, wie es deinen Gästen geht, wenn du sie fragst nach deinem besten Mitspieler und Gegenspieler.
Ist nicht so leicht.
Das ist richtig schwierig, gell?
Wenn du mich wegen den besten Trainer fragst oder den besten Trainer, muss ich 3 rausheben, obwohl alle 3 extrem unterschiedlich sind. Der eine ist sicher, der Robert Weinstapel, auch wenn ich mit ihm nicht immer das allerbeste Verhältnis gehabt habe, vor allem am Ende. Also was der für einen Aufwand betrieben hat, der war um 13 Uhr am Platz, wenn 17 Uhr Training war, der hat sich mit allem beschäftigt, Top-Trainings gemacht, also da muss ich ihn echt hervorheben. Thomas Flögel, ein richtiger Motivator, habe ich jetzt schon vorher erwähnt, einer von der älteren Schule, aber ist wurscht, bei dem sind wir gejappelt und gerannt und haben sich zerrissen und das ist auch ein Spieler, also auch ein Trainer, für den es dich als Spieler zerreißt. Menschlich top, wir haben auch noch so Kontakt. Und der dritte ist mein jetziger Trainer bei Dreiskirchen, der Stefan Horniacek. Ich glaube, er ist jetzt 33, der wieder ganz anders Fußball spielen möchte als der Tommy. Also wirklich viel von hinten raus über einen Sechser und sie ist das altbekannte Spiel in Dreiskirchen, was halt schon seit Ewigkeiten spielen und der hat richtig, richtig viel Potenzial. War bei Stadtlauscher in der Stadtliga Trainer. Also und vor allem, das Wichtigste ist für mich ja jetzt mittlerweile, ich bin jetzt auch nicht mehr 17, 18, 19, der sagt, ich muss Profi werden, ich will das unbedingt. Er ist menschlich top und das war für mich die Grundvoraussetzung. Wenn du ein guter Trainer bist, das ist schön und gut, aber ich will einen guten Menschen haben, den ich jeden Tag sehe, mit dem ich zusammenarbeite und da muss ich ihn auch hervorheben.
Frage von Mario Zocher, bester Tormann der Liga? ich glaube, er setzt eine Antwort voraus. Nein,
schau, wenn er es hören will, sage ich, ja, Mario Zocher, aber nur wenn es sein muss. Bei Dreiskirchen haben wir auch 2 Top-Torleute. Ich finde den einen mit dem Fuß extrem stark, der andere auf der Linie mörderisch, aber Zocher Mario auch mit seinem Alter, jetzt wird er bald 28, glaube ich, ein richtiges Top-Alter auch für einen Tormann, ist schon hervorragend, muss man so sagen.
Frage von Azo Balalic. Wie viele Jahre muss ich es noch probieren? Was mache ich falsch?
Fass ihn auf.
Na, ich schätze, er will, dass du eines Tages in Schwächert spielst.
Also, ich schwöre dir eines, egal wann es ist, ich komme irgendwann dorthin, wo du bist. Und wenn es ist für ein halbes Jahr mit 38, ich komme dorthin, wo du Sportdirektor bist. Ich verspreche dir das. Und das schwöre ich dir wirklich.
Ja. Auf das wird er dich festnageln, weil das ist ein Tondokument, was wir jetzt haben, also da kommst du nicht mehr aus.
Ist wurscht, das halte ich das Wort.
Gut, Kowal, wir kommen zur letzten Frage. Mhm. Die kennt man aus deinem Podcast. Du stellst dir deinen Gästen eigentlich immer. Wo siehst du dich selbst in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Beruflich, sportlich, aber natürlich auch privat.
Beruflich sehe ich mich in der Firma, wo ich jetzt bin. In 10 Jahren hoffe ich, dass ich noch Fußball spiele. Wo wird sich zeigen?
In 10 Jahren bist du 35, ne?
In 10 Jahren bin ich 35. Da werde ich wahrscheinlich, schlage mich tot, in der Gebietsliga Nord-Nordwest spielen. Dort, wo ich mittlerweile jetzt wohnhaft bin auch. Mich hat es aufs Land verschlagen mit der Freundin in dem Bezirk Gänserndorf, wo es ja Vereine gibt wie Lassee, Eckertsau, wie es alle heißen. Wahrscheinlich dort, weil in 10 Jahren hoffe ich, dass mein Kind 8 ist.
Na, das ist eine Ansage.
Und da glaube ich, müssen und werden sich die Prioritäten auch ändern. Vielleicht fahre ich dann mit meinem Kind nach Hütteldorf, wer weiß.
Oder zum Skitraining.
Oder zum Skitraining eher weniger, sage ich da gleich. Den Aufwand tue ich mir selber nicht mehr an. Auch wenn es eine super Zeit war, die Trainerlizenz will ich auch unbedingt machen. Ja, wie gesagt, mein Leben soll ganz, ganz klassisch ablaufen. Frau, Kind, ein 40-Stunden-Job und Fußball, ob es jetzt Trainer oder Spieler ist, wird sich in 10 Jahren zeigen. In weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8 Jahren soll mein Kind an erster Stelle stehen. Genauso wie ich an erster Stelle gestanden bin bei meinem Vater.
Mehr Korwal. Der Korwal im Jahr 2025, wenn wir in die Gegenwart zurückkommen, 110 Ostliga-Einsätze bis jetzt, 7 Tore.
Bist und, du deppert, das ist ein Witz.
Und naja, du bist ja Außenverteidiger
mittlerweile.
Also, das muss man schon zu deiner Verteidigung sagen. Ich wünsche dir, dass noch ganz, ganz viele dazukommen in der Liga.
Danke.
Die Qualität hast du auf alle Fälle. Und ein großer Teil, der dich auch noch ausmacht im Jahr 2025, ist dein Podcast, zu dem ich dir wirklich noch einmal von Herzen gratulieren möchte, auch zum einjährigen Jubiläum noch einmal. Du machst es wirklich fantastisch. Ich bin wirklich ein großer Fan und ja, mach einfach weiter so, sei weiter so mutig, red Leute an, ob du es interviewen kannst, darfst. Das haut richtig hin. Man erfährt viele Dinge über die Leute, die man vielleicht nicht gewusst hat. Jetzt haben wir über dich auch wieder einiges erfahren heute. Mhm. Also das ist wirklich ganz, ganz großartig und das gibt es in der Form im Fußball-Osten in Österreich noch nicht. Das heißt, mach weiter so, du machst das wirklich großartig und man merkt auch, wenn man sich von der ersten Folge bis jetzt zur 32., 33. Folge anhört, dass auch bei dir da eine super tolle Entwicklung stattgefunden hat, wie du das alles handelst, wie du das meisterst, wie du den Aufwand auch meisterst, weil das ist ja nicht so, das ist ja nicht nur, ich setze mich hin und interview den und dann lade ich das hoch. Es ist ja viel Arbeit vorher und nachher noch dazu. Das darf man halt bei der ganzen Sache nicht vergessen. Und ja, das Schlusswort gehört dir.
Mario, ich hätte mir keinen besseren Host vorstellen können für die Folge, weil du selber damals einen Podcast gemacht hast, Tabula Fraser. Hat der geheißen.
Wilde Zeiten.
Wilde Zeiten. Und natürlich, dass wir da jetzt genau ein Jahr später da sitzen. Zur 33. Folge, was auch gleichzeitig meine Rückennummer ist, ist schon fast kitschig, muss ich sagen. Aber ich bedanke mich bei dir und wünsche dir, dass du auch bald wieder am Platz stehst, nach deinem Kreuzbandriss.
Dankeschön, ja, das wird noch ein bisschen dauern, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute für alle deine Vorhaben, die du hast. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Fans da draußen, die große Fanbase vom Korwal, das war's mit der 33. Folge von Korwals Podcast, die Drittliga-Akustik. Heute war es wirklich besonders, ganz speziell, zu einem wirklich schönen Jubiläum. Und beim nächsten Mal, keine Sorge, ist alles wieder beim Alten und der Korwal übernimmt das Zepter. Wer der nächste Gast sein wird, seid gespannt, verfolgt ihm auf seine Social-Media-Kanäle und dann werdet ihr alle Informationen kriegen. In diesem Sinne, pfiat euch!
Ich sage nur so viel, zur 34. Folge kommt dann wieder eine richtige Regionalliga-Legende.
Endstation, bitte alle aussteigen.